Hallo und herzlich willkommen zu unserem Politik-Podcast aus Koblenz, Grünzeugs. Ich bin Janina, neben mir sitzt heute Leni.
Hallo.
Und zu Gast haben wir heute Patti und Faun. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Möchtet ihr beiden euch mal kurz vorstellen, wer ihr seid? Was macht ihr so? Warum seid ihr hier?
Okay. Ja, ich bin Patricia Pedazzani, die Queer-Beauftragte momentan von Koblenz. Und habe jetzt seit geraumer Zeit Hilfestellung geleistet zum Erschaffen von der Awareness-Struktur hier in Koblenz, die jetzt neuerdings sich immer weiter aufbaut, hoffentlich. Genau.
Ja, ich bin 25 Jahre alt und wie Patti schon angedeutet hat, ich habe was mit Awareness-Struktur zu tun, habe bisher im Hintergrund sehr viel organisiert und bin gerade dabei, das Ganze ein bisschen breiter aufzufächern und an neuen Leuten die Arbeit mit abzugeben.
Sehr cool. Auf die Inhalte gehen wir ja gleich auch noch gesondert ein. Fangen wir doch mal mit unserer Schnellfragerunde an. Und zwar Cola oder Pepsi?
Pepsi.
Cola? Oh, direkt großer Dispute. Okay, okay. Ja, okay. Nächste Frage. Seid ihr gute VerliererInnen, wenn es um Spiele und Sport geht?
Ja. Also mich interessiert es tatsächlich auch gar nicht zu gewinnen immer.
Ich würde sagen, meistens kommt drauf an, wie die andere Person sich vorher verhält.
Da seid ihr wesentlich besser als ich. Ich bin die schlechteste Verliererin der Welt. Oh. Aber dann ist die Frage, seid ihr gute GewinnerInnen? Oh ja.
Ja, also ich finde es immer so arrogant, dann ja zu sagen. Ich denke schon. Also ich bin immer sehr, sehr ruhig dann. Also ich möchte eigentlich, dass mich dann keiner anguckt. So.
Keine Fistpump in die Luft und nein. Freudentanz. Okay, auch da besser als ich.
Und bei dir?
Ich würde sagen, ich habe sehr viel Übungen verlieren.
Alles klar. Welche ist denn eure liebste Social-Media-Plattform?
Also ich glaube, am meisten suchte ich tatsächlich TikTok. Aber es ist, glaube ich, mehr ein Guilty Pleasure als positiv.
Es wird viel genickt am Tisch, da sind wir alle, ja.
Bei mir ist es tatsächlich Blue Sky, seitdem Twitter ein bisschen schwierig wurde.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch immer so eine Frage, was konsumiert man am liebsten und wo ist man aktiv?
Und wo bleibt man eher hängen?
Genau, ist ja auch nochmal vielleicht ein Unterschied.
Ja gut, also aktiv, ich bin dafür, dass ich eigentlich Queerbeauftragte bin, viel zu wenig aktiv. bei TikTok gar nicht, weil mir überhaupt komplett die Muße dazu fehlt, Videos zu machen. Bei Insta, so gut es geht, ich versuche immer viel zu machen, aber ich mache eigentlich viel zu wenig.
Ja.
Ja, also für mich ist es so hauptsächlich Konsumieren. Posten tue ich sehr wenig.
Weil ja.
Muss ja nicht alles in die Öffentlichkeit.
Das ist richtig, das ist richtig. Aber die Frage, worüber man posten könnte, beantwortet sich vielleicht mit der nächsten Frage. Welches denn für euch das schönste Event in Koblenz ist? Da kann man ja immer auch gut eine kleine Story zu hochladen.
Boah, das schönste Event. Ich finde das, ich habe mir schon vorher gedacht, das ist mega die schwierige Frage, das zu beantworten, finde ich. Weil es total darauf ankommt, was genau das Event beinhaltet. Also ich würde sagen, um irgendwie frei zu feiern, was zu machen mit anderen Menschen, ist für mich immer noch der CSD mein absoluter Favorit. Wenn es jetzt aber wirklich um Politik geht, darum geht, irgendwie laut zu sein, demomäßig, dann bleibt es halt Stonewall. Da ist irgendwie immer so mein Herz geblieben.
Ja, für mich ist es ein klares Stonewall. CSD ist für mich irgendwie aktuell sehr stark mit Arbeit verbunden. Stonewall ein bisschen auch, aber hat ein anderes Feeling als das CSD. Ja.
Alles klar. Seid ihr denn eher ein Optimist oder ein Pessimist? Ist auch wieder eine...
Bei mir realistischer Pessimismus.
Realistischer Pessimismus.
Okay. Finde ich eine schöne Antwort. Schön die Frage umgang auch. Aber ja.
Tatsächlich würde ich aber halt auch sagen, ich halt Realistin. So, also ich möchte irgendwie nicht dann komplett drüber optimistisch sein. Aber ich glaube, ich mache mir auch ganz oft viel zu viel Panik für Sachen, die dann gar nicht so schlimm sind.
Bisschen overthinking und so, ne?
Ja, definitiv.
Können wir alle ganz gut. So, aber dann fangen wir direkt mit unserem heutigen Thema an, nämlich Awareness. Was bedeutet das denn überhaupt und welche Ziele werden da verfolgt?
Ja, also Awareness hat einen Ursprung aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Achtsamkeit, Bewusstsein dafür, dass es Diskriminierung gibt, dass es diese Diskriminierungsformen die gesamte Gesellschaft durchdringen und wie man damit umgehen kann. Und das Ziel von der Awareness-Arbeit ist es, Räume zu schaffen, in denen Diskriminierung eine möglichst kleine Rolle spielen und es Strukturen gibt, um, wenn diese eben doch passiert, aufzufangen, den Betroffenen die Macht zurückzugeben, auch zu sagen, nein, so kann ich gerade nicht weitermachen, die Täterperson muss raus. Ja.
Alles klar. Verbindet ihr denn auch persönlich was mit dem Thema, beziehungsweise was ist denn euer persönlicher Bezug dazu?
Ja gut, ich bin eine Transfrau mit Migrationshintergrund. Ich glaube, ich verbinde ganz, ganz viele Sachen damit. Ich habe in nahezu allen Punkten irgendwie schon mal Diskriminierung erfahren. Es war für mich auch ganz lange Zeit so, dass ich die meisten öffentlichen Veranstaltungen gemieden habe. Außerhalb des CSDs gehe ich eigentlich gar nicht auf Partys. Weil ich weiß, dass es dort keinen Schutz für mich gibt. Ich habe mich einmal erdreistet, auf eine Black Music Party zu gehen, damals noch im D2, wo sonst immer die Gayphoria-Events waren. Und deswegen mein Hirn dann dachte, okay, wenn da vorher eine Gay-Party war, dann sind da bestimmt auch tolerante Menschen. Und es hat ungefähr 5 Minuten gedauert, bis jemand mir ins Gesicht boxen wollte. Einfach nur, weil ich da stand und eine geraucht habe. Das war der Wahnsinn. Und dementsprechend habe ich mich halt ganz, ganz schnell zurückgezogen. So wie, ich glaube, die meisten Menschen, gerade aus der Trans-Community oder der queeren Community, die sich einfach nicht trauen, mehr rauszugehen, weil sie wissen, dass so ein Abend meistens mit mehr Stress als Spaß verbunden ist. Und deswegen war es mir natürlich ein persönliches Anliegen, irgendwie dafür zu sorgen, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass das nicht mehr so ist und dass man halt echt sagen kann, ich habe aber jetzt Lust auf Party machen und möchte jetzt irgendwie rausgehen und was unternehmen.
Ja, bei mir sieht es sehr ähnlich aus. Ich gehe im Gegensatz zu dir immer noch relativ gerne feiern, aber ich merke auch, in Koblenz gibt es nicht viele Räume, wo es halbwegs sicher ist, und auch in Räumen, wo es halbwegs sicher ist, hätte ich schon häufig Awareness-Teams gebraucht. Sei es wegen Transfeindlichkeit oder einfach nur begrapscht werden. Ist leider in der Realität ein Partyleben und da halte ich es für unglaublich wichtig, dass solche Sachen existieren, damit halt zumindest andere Menschen aufgefangen werden, wenn ihnen sowas passiert und nicht alleine dastehen.
Ja. Okay. Und was glaubt ihr, wie Awareness oder Konzepte dazu im Moment von der Gesellschaft so wahrgenommen werden?
Also gerade hier in Koblenz von der Gesellschaft relativ schlecht, weil die Leute einfach noch nicht so richtig begriffen haben, wofür ist es eigentlich da. Weil der erste Gedanke von den meisten Leuten ist, dafür ist ja die Polizei da oder das Deutsche Rote Kreuz. Und sie haben noch nicht so verstanden, dass Polizei und Rotes Kreuz eben einen ganz, ganz großen Teil von so einem Übergriff gar nicht abdeckeln, weil das gar nicht deren Aufgabe ist. Und das ist halt für mich gerade, weil Frauen ja in allererster Linie sich drum kümmert, die Struktur überhaupt mal aufzubauen und zu organisieren, für mich halt mein großes Anliegen, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft zumindest hier in der Region versteht, wofür das denn überhaupt da ist.
Siehst du das ähnlich, Frauen?
Ich sehe es sehr ähnlich. Ich würde immer gerne noch ergänzen, dass halt nicht nur, dass sie nicht geschult sind, vieles davon abzufangen. Häufig auch der Faktor da ist, dass die einfach unsensibel sind. Eigene Erfahrung ist, die Polizei ist transfeindlich. SanitäterInnen sind häufig auch nicht gerade die freundlichsten Menschen, wenn es um queere Menschen geht, um Menschen mit Migrationshintergrund, Obdachlose. Und da müssen wir halt reingreifen und eine alternative Struktur schaffen, die mit denen zusammenarbeitet, also sie ergänzt, aber halt im Betroffenen einen sicheren Raum gibt, überhaupt erstmal sich zu trauen, was zu sagen.
Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es denn rund um das Thema Awareness? Also welche Angebote können da überhaupt angebracht werden?
Also wir haben momentan eine Awareness-Struktur, die kann angefragt werden für Events. Und also das sollte man natürlich frühzeitig machen, weil wir haben jetzt keine feste Struktur, wir haben auch keine MitarbeiterInnen, wir machen das alle ehrenamtlich. Mhm. Und dementsprechend dauert es natürlich auch immer ein bisschen, um Menschen zusammenzubekommen, um so ein Event deckeln zu können, vor allen Dingen, wenn es jetzt irgendwie besonders groß ist. Aber ansonsten kann man einfach bei unserer Struktur anfragen und dann halt sagen, okay, wir haben hier das Event und wir hätten gerne ein Awareness-Team vor Ort.
Und es muss ja auch nicht mal ein Awareness-Team sein, was vor Ort ist. Es ist häufig ausreichend, sich Gedanken drüber zu machen, was für Diskriminierungsformen geschehen können an einem Veranstaltungsort, was bei den eigenen Partys schon geschehen ist. Und zum Beispiel mit einem Barpersonal drüber zu reden, wie man da vorgeht oder sich selbst Schulungen reinzuholen. Und es gibt so viele Mittel und die meisten werden in Koblenz noch nicht genutzt, weil es immer noch ein bisschen, dass es neu ist.
Für welche Personengruppen könnte ein solches Angebot denn hilfreich sein? Oder also welche Gruppen, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, die ein Awareness-Team manchmal brauchen könnten, gibt es so?
Ich glaube, die Gruppe, die wirklich komplett vergessen wird dabei, sind behinderte Menschen, obdachlose Menschen, und tatsächlich auch Männer. Wir hatten auch schon Vorfälle mit Männern, die Übergriffe erlebt haben. Ansonsten sind es natürlich einfach kategorisch alle Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Das heißt Frauen, queere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, besonderes BIPOC.
Vielleicht noch als Differenzierung, soweit ich das mitbekommen habe, da könnt ihr mich aber sonst gerne korrigieren. Stellt denn so ein Angebot auch eine psychologische Betreuung dar oder wie sieht das aus?
Also aus meiner Sicht ist das Angebot immer erst ein erster Schritt. Wir haben Kontakt zu Veranstalter, können Schritte einleiten mit der Sicherheit, Polizei, aber wir können keine dauerhafte Betreuung leisten. Wir können im ersten Moment auffangen, weitervermitteln zu Beratungsstellen, teilweise auch in Krankenhäuser, wenn zum Beispiel ein RedKit notwendig ist, also das sind Tests, die durchgeführt werden können, um Beweisspuren bei Vergewaltigungen zu sichern.
Ja. Das heißt, gerade Awareness-Teams sind so ein erster Anlaufpunkt, erster Kontaktpunkt, um zu sagen, ich habe überhaupt mal jemanden, wo ich weiß, okay, hier kann ich mit meinen Bedürfnissen hingehen und mir wird irgendwie geholfen, genau. Wenn ich vielleicht auch gar nicht selber weiß.
Genau, also quasi ein Notfallsanitäter für die Psyche. Das heißt, wir sind, ich sag mal, wie jetzt so ein Rettungswagenfahrer, nicht selbst MedizinerInnen, wir sind keine PsychologInnen oder sonst irgendwie, aber wir wissen zumindest mal die Grundsachen, um die ersten akuten Sachen der Menschen behandeln zu können.
Und vielleicht auch, an wen die Personen sich dann weiterwenden können, je nachdem, was dann
genau
der Bedarf ist. Alles klar.
Hat Awareness denn auch einen politischen Kontext oder ist es nur die konkrete Betreuung?
Also grundsätzlich ist Awareness immer politisch, weil es dabei um Diskriminierung geht. Und Awareness-Arbeit braucht ein Klima, in der sie fruchten kann. Weil eine diskriminierende Gesellschaft, die nichts an der Diskriminierung ändern will, wird auch mit einem Awareness-Team nicht besser werden. Und dann kann auch ein Awareness-Team keine nachhaltige Arbeit machen. Und dementsprechend ist Awareness immer politisch, weil es letztendlich wirklich darum geht, auch nicht nur diese eine Veranstaltung zu verändern, sondern die Gesellschaft, um dafür zu sorgen, dass halt die Diskriminierung grundsätzlich abgebaut wird.
Eben, und dann kommt halt noch erschwerend dazu, dass es natürlich Parteien gibt, konservativ meistens und natürlich auch rechts, die der festen Überzeugung sind, es gibt keine Diskriminierung. Und wenn man natürlich im Ansatz schon sagt, es gibt keine Diskriminierung, dann ist man natürlich auch nicht für Awareness, weil dann hält man die natürlich für überflüssig.
Mhm. Patti, vor allem du bist ja auch so ein bisschen in Parteistrukturen unterwegs. Bei dir, Frau, weiß ich es nicht genau, wir kennen uns noch nicht so gut. aber wie sieht es denn da zum Beispiel aus, innerhalb von Parteistrukturen? Gibt es da auch den Bedarf an Aufklärung, auch in Parteien, die vielleicht linksgerichteter sind?
Definitiv. Da kann Faun wahrscheinlich gleich noch mehr erzählen, weil Faun ist tatsächlich ja auch sehr aktiv. Wir haben bei den Grünen bis jetzt noch keine Awareness-Struktur, aber das kann ja noch werden. Mhm. wir haben ja zumindest mal den Finterrat schon mal und über den lässt sich das bestimmt etablieren. Aber generell haben wir ja den Finterrat damals auch gegründet, weil wir gesagt haben, auch in einer Partei wie den Grünen kann Diskriminierung und Übergriff passieren. Und dementsprechend fände ich es auch dort sehr sinnvoll, vor allen Dingen, wenn wir Veranstaltungen haben, größere Veranstaltungen haben, auch dort eben ein Awareness-Team vor Ort zu haben.
Ja, also ich bin ja selbst in der Jugendorganisation der Linken aktiv auf Bundesebene und dort auch ebenfalls in Awareness-Strukturen. Das heißt, es gibt bei jeder Veranstaltung Awareness-Menschen, die ansprechbar sind über das komplette Wochenende. Und das zeigt eigentlich nur, dass es relativ wichtig ist, dass diese Strukturen existieren, weil sie letztendlich aus linker MeToo entstanden sind, was ja auch ein relativ groß und bekannter Vorfall war in der Linken, wo mehrere Übergriffigkeitsvorwürfe aufgetaucht sind und auch nicht immer richtig umgegangen wurde damit. Und das war halt eben der Versuch der Jugendorganisationen, damit einen neuen Umgang zu finden und halt auch die eigenen Strukturen zu überdenken und Fehler abzubeheben. Ob es jetzt gut gelingt, wird die Zeit beweisen.
Jetzt seid ihr zwar ja sehr aktiv hier in Koblenz. Wie weit ist unsere Stadt denn auch im Vergleich jetzt mit zum Beispiel anderen Städten, was das Thema Awareness angeht? Und gibt es Städte, die wir als Vorbild nehmen könnten?
Also ich sag mal zum Ist-Zustand, wir sind in den absoluten Kinderschuhen. Man muss einfach auch ganz klipp und klar sagen, wir hatten letztes Jahr einen Antrag von Grünen und Linker für ein Awareness-Konzept. Das ist gnadenlos abgeschmettert worden vom Stadtrat. Das fand ich damals sehr traurig. Ich habe als Queerbeauftragte auch dazu eine Rede gehalten, weil es mir sehr wichtig war. Und da wusste ich noch nicht mal was von der aufkommenden Awareness-Struktur. Ich war überglücklich, das möchte an der Stelle einfach auch nochmal sagen, das war ein Zufall. Ich war im Gespräch mit der Koblenz Touristik und die Koblenz Touristik kam auf uns zu und hat eben dann gesagt, mein Gott, wir wissen, der Stadtrat selber hat dagegen gestimmt, aber wir wollen das unbedingt haben, weil wir finden das total wertvoll. Und deswegen mach uns doch bitte mal bekannt und lass ein Awareness-Team für die Veranstaltung hier in Koblenz planen. Und dabei kam das Ganze ja kam der Stein ja ins Rollen. Und das ohne Zutun des Stadtrats, was ich super schön finde. Aber es ist halt immer noch wahnsinnig in den Kinderschuhen. Und gerade wenn es halt in Richtung Stadtrat geht, wahnsinnig schwierig, da noch zu argumentieren.
Und Mehrheiten zu finden auch, ja. Ne? Ja.
Also ich halte es auch relativ wichtig zu betonen, dass Koblenz gar nicht so sehr in den Kinderschuhen steckt, denn zum Beispiel die Uni hat auch schon ein Awareness-Team, welches auch mit uns also in Kontakt steht und wir haben auch schon Austausch betrieben. Und natürlich ist es jetzt nicht auf dem Level wie in der Stadt von Berlin, wo es halt Be Aware gibt und die meisten Clubs immer Awareness-Teams anwesend haben oder Leipzig oder so viele andere Städte, die wirklich eine Kultur haben, wo Awareness-Arbeit entlohnt und professionell betrieben wird. Und das ist natürlich ein Ziel, was man nicht für Koblenz haben kann, aber es ist halt noch lange hin.
Kannst du mal erklären, was dieses BeAware ist?
BeAware ist ein Awareness-Kollektiv in Berlin, was Schulungen anbietet, um zum Beispiel Clubbetreibern zu ermöglichen, die eigenen Angestellten in Sachen Awareness zu schulen, damit zum Beispiel das Barpersonal gewisse Grundkenntnis hat und auch schon mal umgehen kann damit, aber halt auch Personen hat, die Awareness in Anti-Awareness-Teams arbeiten und das halt auch in der Clubszene machen oder bei Veranstaltungen. Ja.
Und Patti, du hattest ja eben schon mal den Antrag letztes Jahr im November von der Grünen und der Linken Fraktion erwähnt. Was ist denn seitdem konkret passiert? Also haben wir irgendwas Handfestes inzwischen? Du hast auch gesagt, ja, die Koblenz-Touristik kam auf euch zu, aber was ist denn konkret seitdem passiert?
Also konkret ist es seitdem, dass die Koblenz-Touristik uns angesprochen hat und wir dadurch präsent waren mit einem Team bei Rhein in Flammen. Zumindest eine beratende Tätigkeit für Electric Wine, weil dafür war es ein bisschen kurzfristig noch für ein Team. Und auch im Gespräch sind für etwaige weitere Veranstaltungen, die dann noch in Frage kommen würden und dadurch eben sich jetzt auch diese Struktur bildet, die das eben konsequent anbietet. Jetzt am Freitag werden wir wieder bei einer Demo vor Ort sein, bei Fridays for Future. Und das war eben auch mein Ziel am Ende des Tages, weil das der erste Gedanke war, den ich bekommen habe, als die Koblenz Touristik uns angesprochen hat. Ich gedacht habe, jetzt zeigen wir der Stadt, dass wir das hier in Koblenz etabliert bekommen, auch wenn die Stadt sagt, wir brauchen das gar nicht. Weil dann können wir eben gemeinsam zum Schluss dem Stadtrat sagen, lieber Stadtrat, euer Argument, dass das so nicht durchsetzbar ist, dass das nicht funktioniert, dass das viel zu viel Bürokratie mit sich zieht, ist alles null und nichtig, weil wir haben es schon längst etabliert ohne euer Zutun. Und jetzt macht's bitte mal in trockene Tücher und macht ein Konzept. Und dafür haben wir Anfragen auch schon gestellt und erste Weichen gestellt. Und ich hoffe, dass wir das dann in diesem Jahr dann auch durchgezogen bekommen.
Wollt ihr erzählen, wie das bei Rhein in Flammen so lief? Also wie das organisiert wurde, wie die Umsetzung lief und ob das Angebot überhaupt angenommen wurde?
Ja, also so viel in Details kann man natürlich nicht gehen. Wir haben arbeiten immer im Grundsatz der Vertraulichkeit.
Klar.
Aber das Angebot wurde natürlich in Anspruch genommen. Ist bei einer Veranstaltung mit 90.000 Menschen auch schwer anders möglich. Weil bei solchen Veranstaltungsgrößen passiert immer was. Und ich gehe auch davon aus, dass wir nicht für alle immer erreichbar waren, weil einfach viel zu große Veranstaltungen und erster Testlauf letztendlich. Wir hatten zuvor noch nie so eine große Veranstaltung. Ja, und die Vorbereitung hat in Wochen vorher schon begonnen. Erstmal mit Electric Wine, wo ich vor allem mit den Leuten von der Koblenz Touristik gesprochen habe, Vorschläge eingereicht hatte, zum Beispiel mit dem Satz, den man sagen kann, um Hilfe zu bekommen. Daraufhin hat dann Koblenz Touristik sich damit auseinandergesetzt, selbst ein Konzept erarbeitet, größtenteils basierend auf den Vorschlägen. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal loben, weil es ist nicht selbstverständlich, dass sich dahingestellt wird, ein eigenes Konzept erarbeitet wird. Und dann war es letztendlich größtenteils Personen organisieren, was sich als etwas schwieriger gestaltet hat, da gerade meine Kontakte außerhalb von Rheinland-Pfalz bei einer anderen Veranstaltung eingebunden waren, denen entsprechend wir wenig Support von außerhalb hatten. Aber letztendlich hatten wir es geschafft, ein gutes Team zusammenzustellen und auch die Veranstaltung zumindest einen Tag lang zu begleiten, auch wenn es schön wäre, wenn wir es alle Tage geschafft hätten.
Mit wie vielen Personen wart ihr unterwegs gewesen?
Zu Spitzenzeiten waren wir mit 7 Personen unterwegs und ansonsten waren immer 4 eingeplant für vormittags und ab 18 Uhr, glaube ich, waren immer 6 eingeplant, was bei der Veranstaltungsgröße in Zukunft natürlich noch größer ausfallen wird.
Und wart ihr stationär irgendwo oder seid ihr rumgelaufen? Wie sah das aus an dem Tag?
Genau, also wir hatten einen Stand, an dem dann auch immer mindestens eine Person gesessen hat und haben dann halt zusätzlich aber auch noch immer Rundgänge gemacht. Ich möchte es an der Stelle aber einfach auch nochmal betonen, wir waren 7 Menschen für 90.000.
Ja.
Das war der absolute Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob wir das arbeitsrechtlich sagen dürfen. Wir beide haben ja weit über 10 Stunden an dem Tag gearbeitet und auf den Beinen gestanden, fast gar keine Pause gemacht. Ich persönlich, also mal abgesehen von Vorfällen, es gab natürlich Vorfälle, ich persönlich habe halt gesagt, okay, das war halt quasi so der erste Versuch. Das war so das erste Mal zusammen mit der Stadt und dass da noch nicht alles so läuft, wie sich das alle vorstellen, ist logisch. Ich fände es natürlich, also ich fände es für die Zukunft einfach besser, wenn mehr kommuniziert wird auf den Veranstaltungen, wofür wir eigentlich da sind und in welchem Grund, in welchem Fall, also welche Person kann sich wann an uns wenden. So, und ich glaube, das ist immer noch so ein Riesending, dass das irgendwie nicht klar ist. Es gab ja vorher auch komplette Verwirrung, weil wir beide als Transpersonen da waren und dann ganz viel darüber spekuliert wurde, dass das Awareness-Team jetzt nur noch für Transpersonen da ist, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Aber das wirklich die Leute wissen, in der Situation, da wird's. Meistens ist es auch so, also wir hatten auch ganz viele, die zu uns kamen und gesagt haben, was macht ihr hier eigentlich, wofür macht ihr das eigentlich, warum brauchen wir euch eigentlich? Und wenn wir denen das dann erklärt haben und auch erklärt haben, welche Bereiche einfach eine Polizei und ein Rotes Kreuz nicht abdecken können, dann hat es bei den meisten auch innerhalb von Sekunden immer Klick gemacht, dass sie gesagt haben, stimmt. Das macht ja total Sinn. Und das fände ich halt super toll, wenn das einfach mal wirklich auf Plakaten oder innerhalb dieses Festivalsgeländes einfach erklärt wird, damit die Leute direkt einfach dieses Klick haben, ohne dass wir das noch mal erklären müssen. Weil dann, glaube ich, wären auch ein Vielfaches mehr Menschen auf uns zugegangen.
Was würdest du dir wünschen, was auf den Plakaten draufsteht?
Einfach wirklich diese Fragestellung. Wann kann ich mich ans Awareness-Team wenden? Also einfach vielleicht auch Beispielfragen im Sinne von, mich hat gerade jemand angefasst und ich wollte das nicht. Oder mir hat gerade jemand gedroht. Oder allerdings, also Situationen einfach als Beispiele so ein bisschen benennen, damit Leute verstehen, in der Situation, da kann ich mich an das Awareness-Team wenden.
Okay. Frau, du hattest es ja auch eben schon mal so ein bisschen angesprochen mit dieser Phrase, die du weitergegeben hast an die Koblenz Touristik. Bei Rhein in Flammen war das ja, wo ist Panama? Warum braucht man denn überhaupt so einen, ich nenne es mal, verdeckten Hilferuf?
Ganz einfach. Es ist häufig nicht möglich, einfach offen zu sprechen. Was ist, wenn die Person, die einen gerade bedrängt, neben einem steht? klar, sie kann einen Satz mitbekommen haben, aber es geht weitaus mehr unter im Gespräch, als wenn man jetzt sagt, hey, der bekrapscht mich oder hey, der bedrängt mich. Und das führt halt dazu, dass im Prinzip ein bisschen mehr Sicherheitsgefühl ist dabei, sich an Leute zu wenden. Und auch es senkt auch die Hemmschwelle, weil man letztendlich nicht zu den Leuten hingehen muss und erstmal erklären muss, hey, du von dem Sicherheitsdienst, ich wurde hier gerade bekrapscht und einfach sagen kann, hey, wo ist Panama? Und dann kommt die Hilfe zu einem und man muss nicht noch mehr Leuten, die vielleicht gar nicht geschult sind, das Ganze erklären.
Wie sähe denn sowas aus? Also jetzt natürlich nicht an einem konkreten Beispiel, sondern rein hypothetisch, jemand kommt zu euch und sagt, wo ist Panama? Wie agiert er dann weiter?
Also wenn dieser Mensch an eine Theke oder an eine Bar jetzt zum Beispiel gehen würde bei Rhein und Flammen und hätte, wo ist Panama gesagt, dann würden die sofort die OrdnerInnen rufen und das Awareness-Team kontaktieren. Und dann würden beide eben schnellstmöglich kommen und gucken, dass die Situation dann entsprechend gehandelt wird, dass die Täterperson gegebenenfalls schnellstmöglich entfernt wird und dass das Awareness-Team sich dann eben um die betroffene Person kümmert.
Und wenn ihr jetzt ein Fazit ziehen müsstet von Rhein und Flammen, wie ist so eure Bilanz, was sagt ihr dazu, wie ist das gelaufen?
Auf jeden Fall sehr viel Muskelkater und aber alles in allem ein sehr gelungenes Wochenende mit sehr vielen positiven Erfahrungen und ein erster guter Testlauf, der mich für die Zukunft echt hoffen lässt.
Ja, definitiv.
Was müsste denn noch ausgebaut oder verbessert werden, wenn wir da mal weiterdenken? Mehr Personen habe ich schon gehört, je nachdem, also bei 90.000.
Für die Zukunft wäre es definitiv gut, bessere Funktechnik zu haben, weil wir haben gemerkt, wir sind mit unserer eigenen Funktechnik an die Grenzen gestoßen. Das muss halt natürlich in der Zukunft ausgearbeitet werden. Ebenso, im Nachhinein muss ich sagen, wir hätten viel mehr auf Social Media bewerben müssen. Es gab einen Post dazu, es gab Interviews dazu, aber es gab kaum Erklärungen, wofür genau wir da sind. Und ich glaube, gerade damit erreicht man die jungen Menschen. Und das sind halt letztendlich doch die Menschen, die häufigsten zu uns zukommen. Wobei ich natürlich sagen möchte, zu uns können alle Menschen aller Altersklassen kommen. Wir nehmen es immer ernst.
Ja, definitiv.
Und ihr zwar jetzt als Awareness, ich nenne es mal Beauftragte, in unserem Podcast zumindest. Wie bildet euch weiter oder wie qualifiziert ihr euch, was das Thema Awareness angeht?
Ja, ich habe im letzten Jahr 2 Wochenendseminare gemacht. Das heißt, das erste war eine 3-tägige Ausbildung, in Anführungszeichen wurde es genannt. Da wurde sich erstmal beschäftigt, was Awareness ist, welche Diskriminierungsformen es gibt, wodurch die sich kennzeichnen, was sie unterscheidet. Dann wurde sich mit auseinandergesetzt, was die eigenen Grenzen sind bei der Awareness-Arbeit, weil die sind auch wichtig zu beachten, wie man Gespräche führt, wie man letztendlich auch zwischen Personen vermitteln kann, wenn es kein Fall ist, also kein Awareness-Fall ist, aber trotzdem zu Stressproblemen führt. Und dann bei der Fortbildung ging es dann eher auf Themen, wie kann man Menschen langfristig begleiten, was sind so Eskalationsstufen, die es gibt, wie kann man denen entgegenwirken. Ja, und ich glaube, das sind so die wichtigsten Themen, die man beigebracht bekommt, aber es ist immer noch wichtig, es immer wieder aufzufrischen und die Sachen, die man erlebt hat und die Fälle, die man bearbeitet hat, auch aufzuarbeiten und sich selbst da zum Beispiel durch Supervision, das heißt durch Gespräche mit einem externen, geschulten Menschen, eigene Fehler auch bewusst zu machen, damit man halt die nicht nochmal macht. Wir sind letztendlich auch nur Menschen und machen Fehler, auch wenn es in der Arbeit ist, wo Fehler eigentlich nicht passieren dürfen.
Definitiv. Genau, und dadurch, dass du diese Schulungen gemacht hast, hast du quasi dann auch die Möglichkeit, selber Schulungen zu geben. Also zumindest, ich sag mal, einen Crashkurs zu geben. Und das ist dann im Endeffekt das, was ich und der Rest des Teams dann auch dort gemacht haben. Aber natürlich dann auch irgendwie auf lange Sicht hoffentlich Schulungen. Dazu gehört aber natürlich auch, dass die Struktur irgendwann überhaupt auch finanzielle Mittel und sowas, weil auch solche Schulungen kosten klar. Geld. Dass man eben Menschen da auch ausreichend schulen kann.
Ich würde auch gerne ergänzen, dass einige aus den Strukturen auch schon woanders Awareness-Schulungen gemacht hatten und nicht nur einen Crashkurs hatten. Das war tatsächlich die Minderheit, die einen Crashkurs hatte. Die meisten hatten entweder aus dem beruflichen Kontext schon Erfahrungen damit oder haben zum Beispiel Kurse von Save the Night Trier besucht.
Was ist das?
Das ist eine Awareness-Gruppe in Trier, die im Prinzip Awareness-Teams fürs Nachtleben stellt, aber halt auch Ausbildungen macht und ein gutes Beispiel dafür ist, wie Awareness-Strukturen auch andernfalls entstehen können.
Ja, cool. Worauf achtet ihr denn so, wenn ihr euer Team zusammenstellt? Also sind das jetzt zukünftig immer die gleichen Personen? Ist das ein wechselnder Pool? Welche Qualifikationen sollen die haben? Ist das auch ein Interessenspunkt, in dem man sagt, okay, wenn ihr Interesse an der Arbeit habt, weiterbilden können wir euch, wir können euch da Infos geben. Es ist auch wichtig, dass ihr da engagiert seid. Wie sieht das denn aus?
Ja, also letztendlich haben wir aktuell einen kleinen Pool. Der Wunsch ist, den auszubauen. Und ich persönlich versuche immer darauf zu achten, dass die Personen auch immer zu entsprechenden Situationen passen. Zum Beispiel hatten wir eine Anfrage für eine Veranstaltung an einer Schule. Da ist es sinnvoll, Personen mit pädagogischem Hintergrund zu nehmen. Und davon haben wir auch welche Strukturen. Manchmal ist es auch sinnvoll, wenn man Menschen, die soziale Arbeit studieren oder gerade auch schon beruflich machen, dazu nimmt, weil es halt ein Kontext ist, wo es sich sehr gut anbietet. Und letztendlich gibt es nur sehr wenige Ausschlusskriterien, denn es ist wichtig, ein diverses Team zu haben, aber es ist auch wichtig, ein vertrauenswürdiges Team zu haben. Das heißt, Personen, gegen die Selbstvorwürfe im Raum stehen, haben natürlich keinen Platz in der Arbeit. Genauso wenig wie Personen, die aktiv Täterschutz betreiben oder Täterinnenschutz eher gesagt.
Genau, das hätte ich jetzt eigentlich auch noch ergänzt, dass wir halt wirklich, also wer bei uns teilnimmt, der muss jetzt nicht viel mitbringen, aber es ist schon damit leben, dass wir eine gewisse Prüfung schon machen, so in welchen Strukturen verkehrt dieser Mensch und sind da eventuell Strukturen dabei, wo es in der Vergangenheit eben schon Übergriffe, Täterschutz, in denen es in der Vergangenheit schon Übergriffe oder Täterschutz dann gab, einfach um zu verhindern, dass wir nachher eine Täterperson oder eben eine Person, die eine Täterperson geschützt hat, innerhalb unserer Gruppe haben und dann betroffene Menschen nicht mehr auf uns zugehen.
Das wirkt sehr sinnvoll.
Ja. Was sind denn eure nächsten Schritte so nach reinen Flammen? Das erste Projekt ist gelaufen. Was kommt jetzt als nächstes?
Ja, als nächstes, wir hangeln uns, glaube ich, momentan fast eher so von Veranstaltung zu Veranstaltung. Wir versuchen dabei, die Struktur immer weiter auszubauen, vor allen Dingen jetzt du. Und ich versuche halt irgendwie als Queer-Beauftragte, weil wir haben noch keine Awareness-Beauftragte, halt das Ganze auch im politischen Rahmen irgendwie mehr publik zu machen, auch in der Hoffnung, dass die Struktur irgendwann ein bisschen Unterstützung auch von der Stadt bekommt und das nicht nur ehrenamtlich macht, damit wir vor allen Dingen halt auch irgendwann mehr Menschen haben. Das ist halt mehr Menschen, das ist momentan, glaube ich, so das allergrößte Ziel, weil wir momentan einfach wenige Menschen, vor allen Dingen dich, Faun, das muss ich an der Stelle einfach auch nochmal betonen, wie viele, unfassbar viele Stunden du das schon reingesteckt hast, um das zu gewährleisten und das halt ohne auch noch einen Cent dafür zu bekommen. Und dementsprechend ist das quasi so ein bisschen meine Sache, dass ich gerade versuche, da irgendwie ein bisschen zu supporten, so gut es geht.
Also ich habe mit Menschen aus der Struktur auch schon gesprochen und wir sind uns alle relativ einig dabei, dass der Winter, wenn relativ wenig Veranstaltungen sind, ein guter Zeitpunkt ist, um selbst eine Ausbildung zu organisieren und zumindest selbst Menschen in die Strukturen zu bringen. Weil ich glaube, die größte Hemmschwelle für die meisten Menschen ist letztendlich, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht qualifiziert dafür sind, dass sie einfach nicht das Grundwissen haben, um zu sagen, ich kann sicher in einem Awareness-Team mitarbeiten und kann die Menschen gut unterstützen. Und ich glaube, wenn wir das beheben, dadurch, dass wir Kurse anbieten, wir haben ja auch mehr Menschen, dann wird es auch ein bisschen einfacher, das Ganze auf die Beine zu stellen und weniger Arbeit bleibt bei einzelnen Personen liegen. Und ich denke, das ist der wichtigste nächste Schritt. Und im nächsten Jahr geht es dann wahrscheinlich wieder in die Veranstaltungssaison.
Wo können sich denn Koblenzerinnen und Koblenzer über das Thema generell informieren und vielleicht auch, wie erkennt man euch überhaupt auf zukünftigen Veranstaltungen?
Erkennen tut man uns immer an den lila Westen, die wir immer tragen. Und bei Rhein Flammen stand sogar Awareness-Team hinten mit drauf. Ansonsten haben wir jetzt neuerdings einen Social-Media-Kanal, den wir hier auch, denke ich mal, verlinken.
Verlinken wir in den Shownotes, ja.
Und darüber kann man uns kontaktieren, darüber werden zukünftig bestimmt auch Infos gepostet, dass Menschen eben an uns herantreten können oder sich generell auch informieren können.
Das heißt, wenn ich jetzt oder eine Hörerin aus unserem Podcast sagt, ich habe unbedingt Bock, da mitzumachen, das hört sich richtig cool an, schreiben wir euch auf Instagram.
Genau.
Genau. Sehr gut.
Sehr cool. Dann auf jeden Fall vielen Dank euch beiden, dass ihr hier bei uns wart und über das Thema mal ein bisschen aufgeklärt habt und das in die Welt getragen habt. Vielen Dank dafür und vielen Dank für eure Arbeit.
Ja, vielen Dank, dass wir kommen durften.
Immer wieder gerne. Und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.